Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn und wünsche euch Gottes Segen. Ich glaube, dass Gott uns heute in besonderer Weise segnen wird. Wir haben unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf ihn gesetzt. Und es steht geschrieben, jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht zuschanden werden. In dieser Gewissheit, in dieser Glaubensgewissheit, beginnen wir heute diesen Gottesdienst. Für uns ist es keine Tradition, keine Gewohnheit, sondern ein Vorrecht, in der Gegenwart Gottes zusammen zu sein, sein Wort zu hören, aufzunehmen, was er uns zu sagen hat und von Herzen bereit zu sein, darauf einzugehen. Viele haben schon Gottes Wort gehört und hören es jeden Sonntag neu, aber wenige sind bereit, darauf einzugehen, sind bereit, von Herzen alles zu glauben, was der Herr gesprochen hat. Und für diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind, möchten wir betonen, dass der Sinn und Zweck dieser Versammlungen und Gottesdienste schlicht und einfach darin besteht, dass wir uns vor dem Angesicht Gottes versammeln, um sein Wort, geoffenbart durch den Heiligen Geist, zu hören, Gott zu erleben, damit sein Wort bestätigt wird. Wir wollen heute Nachmittag in dieser Zuversicht und in dieser Glaubensgewissheit beginnen. Und heute tun wir es mit einem gemeinsamen Gebet und werden Gott diese Versammlung im Gebet weihen. Und ich bitte euch vor Augen zu haben, dass alles, worum wir Gott bitten wollen, uns schon von Gott geschenkt wurde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir kommen nicht zu Gott als Bettler, als Menschen, die um Almosen an seiner Türe klopfen, sondern als Söhne und Töchter Gottes, als seine Hausgenossen, als sein Eigentum, als die bluterkaufte Schar. In dieser Glaubensgewissheit wollen wir heute diesen Gottesdienst mit Gebet beginnen. Noch nie sind so viele Gebetsanliegen vor einem Gottesdienst erwähnt worden wie heute Nachmittag. Und ich weiß, dass eine Anzahl von Brüdern und Schwestern heute Nachmittag hier sind, die eine ganz besondere Not auf ihrem Herzen haben. Und wir tragen alles gemeinsam. Eure Not ist unsere Not. Eure Freude ist unsere Freude. Euer Leid ist unser Leid. Wir haben alles gemeinsam. Lasst uns doch so füreinander und miteinander empfinden, wie geschrieben steht, als Glieder eines Leibes. Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Und die innige Verbundenheit, die Gott unter den Seinen bewirkt hat, lässt uns ein inniges Mitgefühl füreinander haben. Und so wollen wir heute nicht nur unsere eigenen Anliegen, sondern auch die Nöte und die Fürbitten aller anderen gemeinsam vor das Angesicht unseres Gottes bringen. Und das in voller Zuversicht und im Glauben. Lasst uns dazu aufstehen. Herr unser Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du allein wahrer Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du zu allen Propheten geredet und bis auf den heutigen Tag dein Wort erhalten und es uns geoffenbart hast. Du bist der lebendige und der treue Gott. Zu dir kommen wir mit allem, was uns selber und jeden anderen bekümmert, bedrückt, o Herr. Wir kommen zu dir und bitten dich, hilf uns heute Nachmittag. Herr, möge dieser Gottesdienst so sein wie die Versammlungen, die du gehalten hast, als du auf Erden wandeltest. Herr, mögen alle im Glauben zu dir kommen, deinen Namen anrufen, deine Hilfe in Anspruch nehmen. Möchte nicht einer unter uns sein, der dein Reden und Wirken an sich vorüberziehen lässt. Herr, wir stellen diese Versammlung unter die reinigende Kraft des Blutes des Lammes und unter die Leitung deines Heiligen Geistes. Nimm du völligen Besitz von uns allen. Schenke Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Möge nicht nur diejenigen, die heute hier versammelt sind, sondern alle, die diese Predigt und diesen Gottesdienst irgendwo hören werden. Herr, segne sie und sei du mit ihnen. Mögen auch sie deine Hilfe und Gegenwart erleben. Verherrliche du deinen heiligen Namen und bestätige dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Anbetung und Ehre deinem heiligen Namen. Amen. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Wir heben die Hände und singen's noch einmal. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Amen. Wir setzen uns. Lasst uns als letztes zur Einleitung doch noch 544 singen. 544, wenn der ew'ge Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein. Lasst uns doch mit Ernst bedenken jenes Tages Wichtigkeit und mit heil'gem Eifer folgen Gottes Wort, dass wir freudig flehen können, komme bald, ich bin bereit. Wenn der Herr die Seinen rufe, bin ich dort. Wenn der Herr die Seinen rufet, wenn der Herr die Seinen rufet, wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilers bin ich dort. Dank sei dem Herrn, dass wir diese Glaubensgewissheit in unserem Herzen tragen dürfen und sagen können, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Es würde mich doch fast interessieren, zu wissen, wie viele von euch die Gewissheit im Herzen tragen, Vergebung der Sünde empfangen zu haben. Die Gewissheit, ein Eigentum des Herrn zu sein und ewiges Leben empfangen zu haben. Sagt ruhig einmal Amen.
Amen.
Amen. Und alle, die es vielleicht noch nicht sagen können, Freunde, möge Gott diese Versammlung dazu nutzen, zu euch zu reden. Und wenn Gott spricht, dann nicht zu unseren Köpfen, nicht damit wir Gesprächsstoff oder gar Diskussionsthemen hören, sondern Gott spricht zu unseren Herzen. Im Herzen wird nicht diskutiert. Im Herzen wird geglaubt, was Gott gesagt hat. Das ist der Unterschied zwischen denen, die Gott mit ihrem Intellekt erfassen wollen, und zwischen denen, die von Herzen glauben können. Wohl dem, der glauben kann, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Der heutige Tag ist für mich und ich möchte sagen und hoffe für uns alle ein Festtag, ein besonderer Tag, denn ich und viele von uns erinnern uns mit Dankbarkeit an die erste Versammlung, die wir in der Schweiz vor vielen Jahren in diesem Saal hatten. Es war der Anfang und der Ausgangspunkt zu sozusagen einer weltweiten Verbreitung der göttlichen Botschaft seines geoffenbarten Wortes in dieser Zeit. Ihr wisst ja, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, den Dienst, den er für diese Zeit bestimmt hat, zu erkennen. Und ich möchte, dass alle wirklich begreifen, dass es nicht darum geht, einen der Knechte Gottes in besonderer Weise hervorzuheben, weder einen Mose noch einen Abraham, einen Jesaja oder einen Elia, weder einen Paulus noch einen Petrus. Und ich darf unseren geliebten Bruder Brenhim mit einreihen und einstufen in die Kategorie derer, die über diese Erde wandelten, mit einem direkten göttlichen Auftrag und im Namen des Herrn geredet, und das, was sie sagten, traf ein, ist von Gott bestätigt und legitimiert worden. Wenn wir diesen Namen, den Namen dessen, durch den Gott in unserer Zeit geredet hat, ab und zu nennen, dann nicht um ihn hervorzuheben, sondern nur deswegen, aus dankbarem Herzen, anerkennend, was Gott in unserer Zeit getan hat. Wir folgen keinem Menschen, sondern dem Herrn, der uns erlöst und der seine Knechte und Propheten früh und spät sandte, um dem Volke Gottes ins Gewissen zu reden und sie auf den Weg Gottes zurückzubringen. Heute haben wir einen Tag der Erinnerung, und ich sage es noch einmal, ich schaue mit Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück. Die fruchtbarsten Jahre der Aussaat waren von 68 bis 78 während den 10 Jahren, wo wir das Radioprogramm über Luxemburg hatten und sozusagen den deutschsprachigen Raum, nicht nur West-, sondern auch Osteuropas betreuen konnten. Und Bruder Schmidt sitzt ja hier aus Krefeld. Er kennt den Bruder, der uns sagte, es war wohl Bruder Jans, der uns sagte, dass er dort im Kasachstan die Predigten auf Tonband aufgenommen, die über Radio Luxemburg gehalten wurden und dass sie vielen abgespielt worden sind. Die Aussaat ist geschehen. Und die Ernte wird auch da sein. Macht euch keine Sorge. Die Ernte ist noch nicht eingebracht worden. Wir stehen kurz davor, von Gott geheiß zu bekommen, die Ernte einzubringen. Und so möchte ich auch euch, die ihr heute hier seid, und allen denjenigen, die nicht hier sein können, die ihre Grüße, ihre Segenswünsche mitgegeben haben. Und nicht zuletzt Bruder Russ und die Gemeinde aus Krefeld und viele andere haben mir Segenswünsche und Grüße an alle mitgegeben, die heute hier sein würden. Viele gedenken unser in dieser Stunde während dieser Versammlung. Wir möchten, wenn Sie das Band nachher hören, dass Sie wissen, dass auch wir Ihrer gedacht haben, in inniger Verbundenheit des Herzens und Dankbarkeit dessen, was Gott getan hat. Ich könnte heute einen Bericht geben von dem, was in all den Jahren geschah. Ihr wisst, ich hatte die Gnade, in genau 72 Ländern der Erde selber zu sein und das teure und heilige Wort Gottes zu tragen. Und wenn ich heute an dieser Stätte sage, dass ich mich in keiner Weise geschont, sondern durch Übersetzungsarbeit, durch Radiosendungen, durch Korrespondenz, durch all die Reisen, die ich hatte, voll für die Sache Gottes eingesetzt habe. Und ich bin dem Herrn dankbar dafür, dass er mich elenden, wertlosen, unnützigen Menschen genommen hat, um sein teures, unfehlbares, ewig bleibendes Wort Gottes hinaustragen zu können. Euch, die ihr das möglich gemacht habt, dass dieses Werk Gottes, und ich sage mit Absicht, Werk Gottes, es ist keine Denomination, keine Glaubensrichtung, die Gott ins Dasein gerufen hat, sondern wir nahen uns dem Ende der Gnadenzeit, der Vollendung der neutestamentlichen Gemeinde, die ohne Flecken und ohne Runzel vor dem Herrn erscheinen soll. Und dazu war ein Wasserbad im Worte notwendig. Und Gott hat uns ein Wasserbad seines Wortes aus Gnaden geschenkt, um alles wegzuspülen und abzuwaschen, was nicht mit seinem Worte übereinstimmt. Wir werden kurz noch in die Heilige Schrift hineingehen. Ich möchte nicht vergessen, besondere Grüße von Dr. Guggenbühl abzugeben. Bruder Guggenbühl war der Mann, der damals die Versammlungen für Bruder Brenhim sowohl in der Schweiz, auch in Deutschland arrangierte. Er war derjenige, der seinen Kopf dafür hergegeben hat, in der Zeit alles möglich zu machen. Und wir wollen seine besonders gedenken, wenn er jetzt die Predigten Bruder Brenhims liest. Möge Gott in einer solchen Weise zu ihm reden, dass er nicht nur liest, sondern auch versteht, was er liest. Der Kämmerer las aus dem Propheten Jesaja. Und ein Mann Gottes namens Philippus fragte ihn, verstehst du, was du liest? Und er sagte, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand dazu anleitet? Und schon öffnete der Mann Gottes den Mund, knüpfte an das Wort, das dieser gelesen hatte, an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Lieben, das ist in unserer Zeit geschehen. Gott hat einen prophetischen Dienst gesandt. Es gibt einen evangelistischen Teil, einen lehrmäßigen Teil und einen prophetischen heilsgeschichtlichen Zeitabschnitt in der Gemeinde des Neuen Testaments. Und wir leben jetzt am Ende in diesem prophetischen Zeitabschnitt, in den Tagen, in denen sich biblische Prophetie erfüllt. Lasst mich einige Schriftstellen lesen und mit Gottes Hilfe etwas dazu sagen. 3. Mose, Kapitel 23, Vers 26. Weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. Sodann fällt auf den 10. Tag desselben 7. Monats, der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine Festversammlung am Heiligtum halten. Heute haben wir einen besonderen Tag. Nennen wir ihn einen Festtag mit Gott. Das Volk Israel sollte den Versöhnungstag als einen besonderen Festtag vor dem Angesicht Gottes feiern. Ohne die Versöhnung durch Jesus Christus, unseren Herrn, wären wir heute gar nicht hier und es gäbe kein Evangelium, keine Vergebung, keine Gnade und kein ewiges Leben. Die Versöhnung durch das Kreuz und den Gekreuzigten stellen wir bewusst in den Mittelpunkt unserer Verkündigung. Wer die Versöhnung durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, angenommen hat, der darf mit uns heute einen Festtag mit Gott begehen. Und dieser Festtag konzentriert sich auf Golgatha. Ohne Golgatha wäre alles nicht möglich gewesen. Ein Festtag, der Versöhnungstag, war ein Festtag, eine Festversammlung. Als Christus am Kreuz auf Golgatha starb, war Schmach und Hohn um ihn herum. Aber unser aller Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, das wollen wir nie außer Acht lassen, was Gott für uns getan hat. Dann lesen wir aus Psalm 33 von Vers 4. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und legt die Fluten in Vorratskammern. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner, denn er sprach, da geschah's. Er gebot, da stand's da. Der Herr hat den Ratschluss der Heiden zerschlagen, die Gedanken der Völker vereitelt. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Seines Herzens Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volke, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das zum Eigentum er sich erwählt hat. Schon im Alten Testament haben die Männer Gottes durch den Heiligen Geist von dem, was Gott tun würde, gesprochen und geschrieben. Sie waren inspiriert, haben den Heilsplan und den Ratschluss unseres Gottes im Voraus verkündigt. Wohl dem Volke, das den Herrn zu ihrem Gott hat. Und wir dürfen, wie zur Zeit des Elia, sagen, der Herr ist Gott, der Herr allein und keiner sonst. Gott hat sich uns aus Gnaden geoffenbart. Und ich habe gestern schon den Gedanken erwähnt, dass wir nicht in den Zeiten der Erkenntnisse leben, sondern in der Zeit der göttlichen Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Von den Tagen der Reformation hat Gott die biblischen Lehren, ja die Erkenntnisse geschenkt, und dafür sind wir dankbar und freuen uns mit all denen, die zu ihrer Zeit die Gnade hatten zu hören, was ihnen gepredigt wurde. Es steht in Matthäus 13 geschrieben, dass der Herr zu den Volksscharen in Gleichnissen sprach. Und dann wandte er sich an seine Jünger, nahm sie zur Seite und sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Die Volksscharen hörten Gleichnisse. Auch das waren Reden des Herrn. Der Herr hatte diese Gleichnisse gesprochen. Aber in den Gleichnissen war die Sache selber eingehüllt und verborgen. Bis heute deuten die Menschen noch die Gleichnisse. Aber der Herr hat uns die Augen dafür geöffnet, dass es nicht mehr um eine Deutung dessen, was steht, geht, sondern um die Offenbarung des Wortes Gottes, um die Offenbarung Jesu Christi. Wer schon einmal das letzte Buch der Bibel gelesen hat, der wird wissen, es beginnt mit dem Wort Offenbarung. Der einzige Vers in der ganzen Bibel, in den 66 Büchern, beginnt mit dem markanten Wort Offenbarung. Alle anderen Verse, deren es ja unzählige gibt in all den Kapiteln und Büchern des Alten und Neuen Testaments, haben am Anfang ein anderes Wort. Das letzte Buch, das erste Kapitel im letzten Buch, beginnt mit dem Wort Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen muss. Wir leben in einer Zeit der göttlichen Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Und wir haben oft genug in den Predigten Bruder Brennims gehört und gelesen, dass alles im Reiche Gottes auf Offenbarung gegründet ist. Jesus Christus selber ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. 1. Timotheus 3, Vers 16. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Es begann mit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, und es endet mit der göttlichen Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Wenn wir als Kinder Gottes das erkennen und uns auf den Boden der göttlichen Offenbarung stellen, dann werden auch wir nicht nur Zuschauer, sondern Teilhaber dessen sein, was Gott verheißen und was er jetzt tut. Ihr Lieben, Gott hat eine Botschaft gesandt als den letzten Ruf, als das letzte Reden Gottes, um die letzten Geheimnisse des Heilsplanes zu offenbaren, und alle, denen Gott sich in Christus geoffenbart hat, die werden diese Geheimnisse hören und in ihrem Herzen glauben, und Gott wird sie ihnen zu einer lebendigen Offenbarung durch den Geist machen. Das ist die Summe des Ganzen. Ich wiederhole, Gott sendet sein Wort, nicht um uns Diskussionsthemen zu liefern. Er sendet nicht sein Wort, dass wir es zerreden. Er sendet sein Wort und macht uns gesund. Er sendet sein Wort, um uns zu zeigen, in welcher Zeit wir leben. Hören wir, was Paulus über Offenbarung zu sagen hat. Er hat dieses Wort ja oft genug benutzt. Ich möchte jetzt nur Galater Kapitel 1, Vers 11 lesen. Ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass das von mir zuverlässig verkündigte Evangelium nicht nach Menschenart ist. Ich habe es ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch durch einen Unterricht erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ihr Lieben, wir glauben an das Evangelium, dass Jesus Christus die Offenbarung Gottes zum Mittelpunkt hat. Und wenn wir Jesus Christus als die Offenbarung Gottes zu unserem Heil und zu unserer Seligkeit erkennen und er sich uns offenbaren kann, dann werden wir das Heil unseres Gottes wirklich schauen. Dann werden wir innerlich erfasst und ergriffen und der göttlichen Natur teilhaftig werden. Viele möchten der göttlichen Natur teilhaftig werden und sie mühen sich sogar dabei ab. Sie tun ihr Bestes. Aber wisst ihr, welch einen Weg uns die Heilige Schrift dazu weist? Ich lese ihn euch aus 2. Petrus, dem 1. Kapitel von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zu Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch ihn, die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Jetzt kommt's. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Die Vergebung unserer Schuld und Sünde, überhaupt das gesamte Erlösungswerk, ist in Christus, dem Sohne Gottes, am Kreuz auf Golgatha geschehen. Aber es bedarf des göttlichen Samen des Wortes und des Wirkens des Heiligen Geistes, um in dem Menschen, der die Versöhnung und Erlösung im Glauben angenommen hat, ein neues Leben, ein neues Wesen und ihn der göttlichen Natur teilhaftig zu machen. Christus muss durch die Wiedergeburt in deinem und in meinem Herzen Gestalt gewinnen. Hier wird uns gesagt, dass wir die kostbarsten und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt bekommen haben, um allem zu entrinnen und Anteil an der göttlichen Natur bekämen. Auch darüber haben wir gesprochen. Die Propheten Gottes waren Menschen wie wir. Und dennoch sagt unser Herr im Johannesevangelium im 10. Kapitel, dass diejenigen, an die das Wort Gottes erging, dass sie Söhne des Höchsten genannt wurden. Das Wort Gottes kam als göttliche Substanz in ihr irdisches Leben hinein. Und ihre Seelen wurden von dem Geist Gottes und dem Leben Gottes, das in dem Worte ist, durchdrungen, und sie hatten Anteil an der göttlichen Natur. Wisst ihr, dass unser Herr auch darüber Aufschluss gibt im Johannesevangelium und ganz kurz und bündig zu sagen vermag, worüber wir vielleicht viele Worte verlieren würden. Lasst mich aus dem Johannesevangelium, dem 6. Kapitel von Vers 60 lesen. Als nun von seinen Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten, dass dies eine harte Rede sei, wer kann sie hören? Weil aber Jesus bei sich wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, das ist euch anstößig? Wie nun, wenn ihr den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vorher war? Und jetzt kommt der Vers. Der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das Wort unseres Gottes ist Geist und Leben. Geist Gottes, Leben Gottes, ewiges Leben. Und das haben diejenigen, an die das Wort des Herrn frisch erging, ja in bester Weise erleben und bezeugen können. Und dennoch wage ich zu sagen, dass wir als Gläubige in dem Stand, in der Versammlung kommen müssen, dass Gottes Wort so durch die Inspiration des Heiligen Geistes unser Herz trifft, dass wir empfinden, wie die empfunden haben, an die Gottes Wort damals erging. Und ich sage euch, sie werden kaum stehen oder sitzen geblieben sein. Das Wort des Herrn hatte nicht nur einen irdischen, sondern einen geistlichen Eindruck und eine Wirkung auf sie gemacht und auch hinterlassen. Ihr Lieben, erwarten wir eigentlich unter der Verkündigung des Wortes Gottes, dass Gott sich uns als Einzelnen offenbart und bezeugt? Die meisten erwarten den Segen nach der Versammlung. Am besten ist es, wenn wir hereinkommen und uns von Anfang bis zu Ende segnen lassen. Gottes Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. An den Propheten, die ja von der Gnade geweissagt haben und die da forschten, welches wohl die Zeit wäre, hat es auch ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Wie viel mehr jetzt nach Golgatha, nachdem Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser, als die Erfüllung der gesamten biblischen Prophetie das Heil uns allen brachte. Wie viel mehr wird das Wort Gottes jetzt ausrichten, wozu es gesandt wurde? An der bluterkauften Schar, die ja in den Bund mit Gott eingetreten ist. Wir sind das neutestamentliche Bundesvolk unseres Gottes. Sein Wort, sein Leben, sein Geist, alles soll in uns aus Gnaden sein. Seine Jünger, und das stimmt uns traurig, hatten über das, was er sagte, gemurrt. In Vers 41 steht, da murrten die Juden über ihn. Das können wir noch verstehen. Dann aber, wenn in Vers 61 gesagt wird, dass seine Jünger darüber murrten, dann stimmt uns das sehr betrübt. Wenn die Ungläubigen oder die Namenschristen über das, was der Herr geredet und geoffenbart hat, unwillig sind und darüber murren, gut, dann haben sie es nicht verstanden. Dann hat der Herr gar nicht zu ihnen geredet. Das können wir begreifen. Wenn aber geschrieben steht, dass seine Jünger darüber murrten und es als anstößig ansahen, das hat unseren Herrn tief betrübt. Und er hat es seinen Jüngern mit den Worten klar machen wollen und auch klar gemacht, dass es nicht um menschliches Verstehen geht im Reiche Gottes und dass seine Worte nicht auf unserer Ebene liegen, sondern, wie Paulus an die Korinther schreibt, Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Und im Reiche Gottes geht es nicht um irdische Dinge, sondern um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes besteht wahrlich nicht in Essen und Trinken, wie geschrieben steht, sondern in Friede und Freude im Heiligen Geist. Unser Herr gibt seinen Jüngern die Antwort, der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jetzt kommt's. Merkt, was der Herr im nächsten Satz zum Ausdruck bringt. Aber es sind unter euch auch solche, die nicht glauben. Hier verschlägt es uns die weiteren Worte. An seine Jünger gerichtet, die er gerufen, die er geliebt, die ihm nachfolgten, sagt er, aber es sind unter euch, nicht draußen, nicht in der Welt, nicht unter den Juden oder den Nationen, aber es sind auch solche unter euch, die nicht glauben. Ihr Lieben, wir treten ja in die Endphase der Endzeit ein. Und es kommt darauf an, nicht nur 90% des geoffenbarten Wortes zu glauben. Es kommt gerade auf den Punkt, den du nicht schlucken möchtest. Das ist doch die Pille und das ist doch die Arznei, die wir gerade benötigen. Gerade das, was wir nicht nehmen möchten. Gerade das müssen wir nehmen, um gesund zu werden. Ich weiß nicht, ob wir das alle im Moment verstehen. Aber der Geist Gottes lässt uns heute wissen, dass der Herr schon damals über seine Jünger schaute und die traurige Feststellung traf. Aber es sind auch solche unter euch, die nicht glauben. Viele Jahre waren sie dem Herrn gefolgt, hatten alles gesehen, wie er das Brot vermehrt, die Blinden geheilt und große Wunder getan. Jetzt kam es zu den Tiefen des Wortes. Jetzt kam Offenbarung und sie nahmen Anstoß und glaubten nicht. Der Herr war über sie betrübt. Ihr Lieben, möchte sich in keinem von uns ein Herz des Unglaubens herausstellen, wie es im Brief an die Hebräer geschrieben steht, sondern dass wir alle glauben könnten, wie die Schrift sagt. Nicht, wie du und ich es verstehen oder verstanden haben, sondern wie die Schrift es gesagt hat. Und Gott hat ja deutlich genug geredet für alle, die bereit sind zu schweigen und das Reden Gottes in sich aufzunehmen. Wir leben in den Tagen der göttlichen Offenbarung. Und es steht geschrieben, dass in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Es sind Tage, in denen der Menschensohn sich in der Weise offenbarte, dass er den prophetischen Dienst, ja die biblischen Weissagungen für diese Zeit auf den Leuchter gestellt, damit die Kinder Gottes Belehrung von Gott empfangen. Auch das steht schon im Alten Testament geschrieben, im Propheten Jesaja, im 28. Kapitel steht Folgendes geschrieben. Jesaja 28, hier steht geschrieben von Vers 9. Wem will denn der Erkenntnis beibringen und wem Offenbarung deuten? Etwa Kindern, die eben von der Milch entwöhnt, eben von der Mutterbrust abgesetzt sind? Da heißt es immer, tu du dies und tu du das. Nun, ihr kennt ja alle dieses Wort nicht nur erst seit heute, sondern schon seit langer Zeit. In den vergangenen Jahrhunderten ist den Menschen gesagt worden, tu du dies und tu du das und so weiter. Immer waren es Vorschriften, Menschen haben sie eingehalten und alle, die ihr Vertrauen auf Gott setzten, werden aus Gnade selig geworden sein. Heute geht es nicht mehr darum, tu du dies und tu du das, hier ein wenig und dort ein bisschen, sondern heute geht es um die volle und abschließende Offenbarung Jesu Christi, um die Offenbarung Gottes, seines Wortes und seines Willens in seiner Gemeinde. Ohne die Gemeinde kann Gott sein Vorhaben nicht vollenden. Er benötigt die Gemeinde, aus der ja der männliche Sohn, die Überwinderschar, herausgeboren werden soll, wie er damals Maria benötigte, um aus ihr und durch sie den Sohn Gottes in diese Welt hineinzubringen. Was geschah damals? Maria empfing die Verheißung für jene Zeit und der Heilige Geist kam über sie. Und deshalb heißt es, dass von dir geboren werden soll, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Wir glauben die Verheißung Gottes für diese Zeit. Und derselbe Heilige Geist kommt über uns und es wird etwas Göttliches in uns geboren. Nicht durch Fleisch und Blut, nicht durch unser Tun, sondern durch den Eingriff unseres Gottes. Dann steht im gleichen Jesaja 28 in Vers 16, letzter Teil. Vielleicht lesen wir ihn ganz. Darum hat Gott der Herr so gesprochen. Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Halleluja! Jesus Christus ist dieser erprobte Eckstein, der von den Bauleuten je und je verworfen wurde. Sie wussten nicht, wohin er gehört. Aber in den letzten Tagen haben wir nicht nur die Menschheit Jesu Christi, sondern auch seine Gottheit erkannt. Er war Mensch, er war Gott geoffenbart in Menschengestalt. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater bin eins. Daran haben sich wieder einige gestoßen, doch dazu waren sie bestimmt. Wir können nichts daran ändern. Unser Herr spricht, wohl dem, der sich nicht an mir ärgert. Ihr Lieben, wir könnten heute noch eine Anzahl Bibelstellen lesen, doch dazu haben wir nicht die Zeit. Es ist noch eine kurze Trauung vorgesehen und deshalb müssen wir mit diesem Teil zum Abschluss komme. Fassen wir es noch einmal zusammen. In den vergangenen Zeitaltern ging es um biblische Erkenntnis. Die Menschen wurden geführt, auch von Klarheit zu Klarheit. Darüber gibt es keinen Zweifel. Doch wir leben am Ende der Gnadenzeit, nicht hier ein bisschen und da ein wenig, sondern völlige Offenbarung Gottes in Jesus Christus und völlige Offenbarung Jesu Christi in und durch die Gemeinde. Denn so sagt es Bruder Branham an einer Stelle. Die Fülle Gottes ergoss sich in Christus und die Fülle Christi ergoss sich durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde. Und ich glaube, dass wir alle daran festhalten, dass Gott uns nicht nur sein geoffenbartes Wort geschenkt hat, sondern im Begriff ist, seinen Geist auszugießen, um das Wort als Realität, bestätigte Wirklichkeit hervorzubringen durch die Gemeinde, nicht durch deine und durch meine Anstrengung, sondern indem wir Gott völlig glauben und vertrauen und ihm zur Verfügung stehen, damit er sich offenbaren kann. Und ich meine, da sind wir alle angesprochen worden. Und es kann nicht jemand sagen, wenn Gott etwas tun will, dann soll er es durch den Bruder tun. Nein, wir sind der Leib des Herrn, die Gemeinde. Und wenn Gott etwas tut, dann will er es durch die Glieder seines Leibes tun. Und ich meine, dass wir unter der Verkündigung des Wortes so viel verstanden haben, dass wir all Dinge, die der Herr geredet und geoffenbart hat, von Herzen glauben. Dass nicht einer unter uns gefunden wäre, auf den zutreffen müsste. Es sind einige unter euch, die nicht glauben, unter seinen Jüngern. Und wenn ich abschließend und zusammenfassend noch an den Dienst, an den gesegneten Dienst Bruder Branhams erinnern darf. Während den Tagen der Evangelisation waren es Hunderttausende, die zusammenströmten aus aller Herren Länder. Es waren Massen, die kamen, um gesegnet, um geheilt zu werden. Als dann die zweite Phase kam mit der Belehrung, als die biblischen Wahrheiten, Gottheit, Taufe, Abendmahl und alles, was dazugehört, vom Sündenfall bis hin zur Offenbarung Jesu Christi, als das kam, sind viele hinter sich gegangen und folgten dem Herrn nicht mehr nach. Dann, seit Öffnung der sieben Siegel im März 1963, nachdem der Herr in dieser Wolke am 28. Februar 62 heruntergekommen war und die Stimme ihm zurief, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Als der Dienst Bruder Branhams diese göttliche Wende zu den prophetischen Offenbarungen und den tieferen Geheimnissen des Willens und des Wortes Gottes gewandt wurde, sind noch mehr hinter sich gegangen. Und wir können über die ganze Erde reisen und man hört überall das Gleiche. Große, berühmte Evangelisten verbreiten es ja mit großer Macht und sagen, ja, Bruder Branham war der größte Gottesmann seit den Tagen Jesu Christi. Aber, und jetzt kommt das Aber, in seinen letzten Jahren ist er abgewichen. Das ist so die Sprache der großen Evangelisten. Vielleicht ist er abgewichen von dem allgemeinen Trend und Kurs, den die Menschheit wollte und gegangen ist. Aber es war die Stunde Gottes. Und wir sind dankbar, dass die Stunde Gottes geschlagen hat. Das war eine Wende für das gesamte Volk Gottes. Und daran haben sie sich gestoßen, weil sie nicht bereit waren, im Licht des geoffenbarten Wortes zu wandeln, sind sie in der Finsternis gegangen und haben sich im Unglauben an das Wort gestoßen und sind darüber gestrauchelt. Das, was vielen zum Fallen diente, ist eine Anzahl zum Aufstehen gegeben worden. Es kann dieselbe Stufe sein, über die ein Blinder fällt und ein Sehender nutzt sie, um höher zu steigen. Oh, stelle mich auf höheren Grund, wie der Liederdichter singt, auf die Plattform der göttlichen Offenbarung Jesu Christi. Und da sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn ihr für diesen von Gott gesandten Dienst jemals dankbar wart, dann seid es doch heute. Muss man hier vorne nach so vielen Jahren stehen und Menschen zu einem Dankeschön auffordern, Gott gegenüber, die Jahr aus und Jahr ein die Stimme seines Wortes und seines Geistes gehört haben? Oder sollte in unserem Herzen ein Quell aufbrechen, der dem lebendigen Gott den schuldigen Dank darbricht? Aus der Tiefe unsere Seele. Ihr Lieben, Gott hat Großes getan. Und das, worüber andere stolpern und woran sie irre werden und was sie nicht glauben können, daran richten wir uns auf. Daran werden wir zurechtgebracht und auferbaut auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde. Wir dürfen in das Allerheiligste hineingehen und die Bundeslade geöffnet sehen. Und das Wort unseres Gottes ist Geist und Leben geworden in allen, die die Botschaft Gottes für diese Zeit angenommen haben. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn unseres Gottes, der erhöht ist und als Namen, der über alle Namen steht, jetzt und in alle Ewigkeit sei unserem Gott für die Offenbarung seines Wortes und seines Willens in dieser Zeit von Herzen gedankt. Amen. Lasst uns dazu aufstehen. Lasst uns alle gemeinsam Halleluja sagen. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Dank sei dem Herrn, der mit uns geredet hat. Sein Wort ist Geist und Leben. Wir danken dir, treuer Herr, und bitten dich, wache über uns allen und sei du mit uns. Lass keinen zuschanden werden. Lass uns glauben, von Herzen glauben, was du geredet hast. Dann wirst du es uns offenbaren. Halleluja. Preis sei dir. Du hast uns die Offenbarung Jesu Christi aus Gnaden geschenkt und mit ihm die gesamte Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Herr, in dieser Stunde, an diesem Tage, an dieser Stätte, erhebe und rühme ich deinen Namen und danke dir für die Tausende von Menschen, die du gerettet, herausgeführt und in die Wahrheit hineingeleitet hast. Herr, wollest du auch diesem Dienst jetzt die notwendige Wende schenken und aus Gnaden etwas Neues tun zum Preise und zur Ehre deines Namens? Wir haben dein Wort aufgenommen. Mach es zu einer göttlichen und lebendigen Realität in unserem Herzen, in unserem Leben und in der Gemeinde. Wir, o Gott, danken wir heute gemeinsam von Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Halleluja! 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 Segne auf der ganzen Erde, in Ost und West, in Süd und Nord, und rufe die Letzten heraus. Ich danke dir für die offenen Türen und für die unbegrenzten Möglichkeiten, die du in unseren Tagen geschenkt hast. Ich danke dir auch für all meine Brüder und für all meine Schwestern. Segne sie, nimm dich ihrer an und sei du mit ihnen alle. Aus Gnaden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. O Gott. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Seine Wahrheit schreitet voran. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Seine Wahrheit schreitet voran. Und noch einmal von ganzem Herzen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Seine Wahrheit schreitet voran. Du bist würdig, Du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Amen.